Unser heutiger Gast war Botschafter in Afghanistan, sehr persönlicher Assistent von Frank-Walter Steinmeier. Er hat super viel zu erzählen. Heute bei Almost Daily geht's mit Markus Potzel um das Thema Diplomatie. Über 400 Folgen Almost Daily, aber das ist, glaube ich, eine Premiere. Nicht, dass Florentin und ich nebeneinander sitzen, das gab es, glaube ich, schon das ein oder andere Mal. Aber ein ganz besonderes Thema, geknüpft an einen sehr besonderen Gast. Heute geht es um Diplomatie im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt. Und wir sehen ihn schon. Unser Gast ist Markus Potzel. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann.
Wir werden heute ein bisschen ja Ihre spannende Vita durchnehmen, haben dazu natürlich sehr viele Fragen auch von der Community eingesammelt, die wir Ihnen heute stellen werden im Rahmen dieses Gesprächs. Ich möchte aber erstmal noch meine Kompagnons hier vorstellen. An meiner Seite jemand, der bekannt ist für seine unbedarften, aber doch sehr zielführenden Fragen. Florentin Will ist heute an meiner Seite.
Hallo, guten Abend. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Und natürlich unser, ja, ich würde schon fast sagen, Außenpolitik-Experte. So sieht das zumindest aus mit der Bücherwand da. Sehe ich doch das ein oder andere Peter Scholler-Tourwerk im Hintergrund. Das ist kein geringerer als Marc Lehmann. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr. Ich habe mich ja einfach, kann man sagen, weil ich ja für die Besetzung von Almost Daily zuständig bin, reingezeckt quasi in dieses Format, weil ich das Thema so spannend finde. Warum, werde ich sicherlich noch drauf kommen dann im Laufe des Gesprächs.
Okay, sehr gut. Dann sind wir vollständig, Herr Potzel. Schön, dass Sie da sind. Ich würde erst mal fragen, wo sind Sie denn gerade? Dürfen Sie das überhaupt sagen? Sind Sie in Deutschland gerade?
Ich bin gerade in Berlin, in Kreuzberg, bei mir zu Hause. Mich auch ein bisschen vorbereitet, ein paar Bücher gelesen da hinten. Und es dämmert gerade, wie man es vielleicht auch sieht, an der Bildqualität. Aber es ist Diplomatie von zu Hause aus. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen.
Absolut. Ich würde direkt mal starten wollen. Wir haben ja ein paar Fragen aus der Community im Vorfeld eingesammelt. Und das wäre wahrscheinlich auch die allererste Frage, die wir stellen würden von SC2YRR. Wie wird man eigentlich Diplomat?
In erster Linie muss man erstmal ein Studium beendet haben, Masterabschluss zum Beispiel, und dann gibt es ein Auswahlverfahren vom Auswärtigen Amt und das muss man durchlaufen, das ist ganz schön tough, wird immer tougher über die Jahre, und wenn man dann Glück hat, wird man ausgewählt und dann durchläuft man noch eine einjährige Ausbildung an der Diplomatenakademie und dann geht's los.
Also was sind denn Diplomatenakademie, was lernt man denn da konkret? Lernt man irgendwie verhandeln, lernt man irgendwie lange Flüge auszuhalten? Was sind denn so konkret die Fächer oder Fertigkeiten, die man dabei gebracht bekommt?
Erstmal lernt man mit Messer und Gabel umzugehen. aber das, glaube ich, können die meisten schon. Man lernt was zur deutschen Geschichte, man lernt was über Völkerrecht zum Beispiel. Es gibt auch Sprachkurse, muss man dann Prüfungen ablegen, dass man das dann auch richtig absolviert hat. Und man lernt schon auch Training on the Job. Die Hälfte der Zeit der Ausbildung sind die Leute schon in den einzelnen Arbeitseinheiten eingesetzt. Das heißt bei uns Referate im Auswärtigen Amt. Und da arbeiten die schon richtig mit und erstellen zum Beispiel Gesprächsunterlagen für den Minister, für die Staatssekretäre. Also die sind da schon richtig dabei.
Kann man denn da auch durchfallen oder kommt da jeder durch, der da
also theoretisch... Theoretisch gibt es auch die Gefahr, besteht das Risiko, dass man durchfällt. Habe ich eigentlich noch nicht erlebt.
Ich habe immer das Gefühl, dass Diplomaten eine extrem große Verantwortung haben. Mhm. Und wird da auch drauf geguckt, dass da die richtigen Leute den Job auch machen? Oder kann das im Grunde jeder machen?
Naja, also man Teil des Auswahlverfahrens ist auch ein psychologischer Test. Das heißt, da gibt es ein paar Psychologen, die einem schon ein bisschen auf den Zahn fühlen, ob man dafür geeignet ist, ob man auch mental stabil ist, wie man das halt in so einem Auswahlverfahren machen kann. Aber wir haben auch einen Gesundheitsdienst bei uns, und bevor man zum Beispiel an Krisenposten geht, wie Kabul, dann wird man erstmal einem ausführlichen Gespräch unterzogen.
Was sind das für Gespräche? Also ich meine, Sie, so wie ich es verstanden habe, müssen Sie als Diplomat ja Deutschland vertreten in anderen Ländern. Das heißt, Sie müssen ja eigentlich immer mit der deutschen Politik übereinstimmen. Gibt es dann da auch so Gespräche, die Sie so ein bisschen abklopft, ob Sie da d'accord gehen mit der deutschen Politik? Weil man will ja dann jetzt nicht einen Botschafter haben, der jetzt komplett andere Werte und Vorstellungen hat, als es die deutsche Politik hat.
Ja gut, eben man Botschafter wird, dann ist man schon so 15, 20 Jahre, teilweise 25 Jahre im Dienst. Und da kennen die einen schon, also die politische Leitung kennt einen, die höchsten Staatsbeamten bei uns, die Staatssekretäre, die kennen einen dann auch schon, die Personalabteilung kennt einen, man kann ja seine eigene persönliche Meinung haben, man muss natürlich die Politik der Bundesregierung vertreten, das stimmt schon, aber das kommt ja nicht, das fällt ja nicht vom Himmel, ne? Wir sind, wie gesagt, 20, 25 Jahre dabei, ehe wir dann so einen Posten übernehmen. Und dann ist es, weiß man auch nicht vorher immer genau, wie die Leute reagieren. Zum Beispiel, wenn sie an einen Krisenposten gehen, dann ist das nicht gesagt, dass sie auch die mentale Stabilität dafür haben. Ne? Wenn es dann auf einmal, wenn es Raketeneinschläge gibt oder es gibt einen Anschlag und sie müssen sich um die Leute kümmern. Ne? Sie haben ja dann auch an der Botschaft Leute, deren Vorgesetzter die sind. Sie müssen die führen. Und gerade auch in Krisensituationen ist das manchmal gar nicht so einfach. Man kann vorher nie sagen, wie jemand in einer Krisensituation reagiert.
Aber ist denn überhaupt Botschafter für die meisten so, also wenn Sie sagen, man startet dann nach dem Studium an der Akademie des Auswärtigen Amts oder wie es genau heißt, vom Auswärtigen Dienst. Ja. Genau, ist Botschafter so für die meisten dann das hohe Ziel? Ich mache das schon, um eines Tages Botschafter zu werden. Sie waren ja erst dann auch oder davor Kulturreferent, Wirtschaftsreferent, sagen auch viele, nee, das ist eher so mein Ding, oder gilt für die meisten schon, ich mache das im Prinzip schon, um irgendwann auch mal Botschafter zu werden?
Naja, es gibt ja verschiedene Laufbahnen. Es gibt so mittlerer Dienst, da sind sie, leiten sie die Zahlstelle zum Beispiel oder sind Visa-Entscheider. Es gibt den gehobenen Dienst, da sind sie Sachbearbeiter. Da werden sie dann, das heißt so Kanzler, ne, das heißt nicht Kanzlerin oder Kanzler, das heißt Leiter der Verwaltung einer Vertretung oder eben auch Leiter der Rechts- und Konsularstelle, der Visastelle zum Beispiel. Aber der höhere Dienst, das sind so die Leute, die jetzt, so wie ich, eben doch mal die Diplomatenakademie durchlaufen, die dann die klassische diplomatische Karriere durchlaufen. Da ist das Ziel schon, Botschafter, Generalkonsul zu sein. Nicht jeder schafft das. Es gibt immer mehr Leute, als wir letztendlich Botschafterposten haben. Aber wenn man da antritt, ist das schon das, also mein Ziel war es zumindest.
Da würde ich gleich anschließend fragen, ja, was reizt Sie denn so an dem Job? Oder wann war für Sie so der Punkt, wo Sie gesagt haben, alles klar, darauf habe ich Lust, das soll mein Job werden?
Also erstmal müssen Sie offen sein gegenüber anderen Kulturen. Das ist klar. Sie müssen mit Menschen umgehen können. Sie müssen ja auch irgendwie Netzwerke aufbauen. Sie müssen sich Informationen beschaffen, und das macht man meist in Gesprächen mit anderen Leuten. Und sie müssen Interesse haben an Außenpolitik, das ist schon klar. Und dann ist es nicht schlecht, wenn man verschiedene Sprachen kann. Wenn man das alles verbindet, dann kommt das schon so auf diesen Beruf hin. Also es gibt natürlich auch andere Berufe, wo man das einsetzen kann. Aber auch ein gewisses Geschick zu haben, zwischen Leuten zu vermitteln, das habe ich dann aber auch schon in der Schule festgestellt, wenn wir so Klassenstreit hatten, da war ich meistens derjenige, der versucht hat zu vermitteln. Oder beim Fußball. Ich habe in einer Fußballmannschaft gespielt und da gibt es ja manchmal so Rudelbildungen, ne, und dann versucht man dann auch irgendwie zu vermitteln. Also das sind so, ich weiß nicht, ob mir das in die Wiege gelegt wurde, aber das habe ich relativ frühzeitig erkannt, dass mir das Spaß macht und dass ich da auch ganz gut drin bin.
Und wenn man jetzt mit dieser Ausbildung fertig ist zum Diplomaten, da schließe ich auch eine Frage an von Timbolino. Inwiefern hat man denn Mitspracherecht, in welches Land man kommt? Weil ich kann mir ja schon vorstellen, dass der Diplomatenberuf sehr unterschiedlich ist, je nachdem, in welchem Land man dann tatsächlich ist.
Naja, schauen Sie mal an. Also ich habe angefangen in Bonn, bin dann nach Singapur, von Singapur nach Teheran, dann wieder nach Berlin, dann Kabul. Also es gibt natürlich noch andere Gegenden in der Welt. Ich war noch nicht in Südamerika, ich war auch noch nicht im südlichen Afrika eingesetzt. Sie haben am Anfang, also erstmal verpflichten Sie sich überall dahin zu gehen, wo der Arbeitgeber Sie hinschickt. Das ist Beamtenrecht, so ist es. Ne? Natürlich tut die Personalabteilung gut daran, das macht sie auch, dann im Gespräch auszuloten, wo dann die Interessen liegen, wo die Stärken liegen, wo man eventuell eine Sprache spricht. Also früher war es oft so, wenn Sie Portugiesisch sprachen, sind Sie dann in die Mongolei geschickt worden. Das ist jetzt nicht mehr so die Regel. Also das heißt, es stellt sich dann nach einer gewissen Zeit auch eine gewisse Spezialisierung aus. Wenn Sie dann halt, so wie ich, Persisch, Dari sprechen, dann macht es schon Sinn, dass man irgendwie in Teheran eingesetzt wird oder auch in Kabul.
Also so kann man das ein bisschen steuern. So, man kann dann Koreanisch lernen und dann sagen, ich bin der Einzige, der das spricht, und dann
So. Zum Beispiel.
Ach, das ist aber ärgerlich. Jetzt habe ich gerade Portugiesisch gelernt. Kann ich nicht nach Brasilien die Stelle da kriegen? Das ist ja Mensch.
Nee, ich würde sagen Mosambik.
Ja, gut.
Soll auch nicht schlecht sein.
Muss ich doch mal anschließen, weil also Sie haben auch mal gesagt, in einem anderen Format bei den Kollegen von Hyperbowl, oder es ist ja auch, man kann es ja auch nachlesen, weil es ein öffentlicher Dienstberuf ist, was man verdient als Diplomat. 7.000 Euro netto roundabout hatten Sie da, glaube ich.
In Berlin in meiner Gehaltsklasse. Es gibt Leute, die noch mehr verdienen, es gibt Leute, die weniger verdienen. Im Ausland kriegen Sie, da kommen noch Zuschläge hinzu.
Genau, das wäre nämlich meine Frage, weil klar, also Ihre Frau beispielsweise ist in Dublin, glaube ich, Irland Botschafterin. Und die wird sicherlich auch gut zu tun haben, aber sie lebt natürlich da, sagten sie auch, in einer Residenz mit einem schönen Garten und so weiter. Wenn man das vergleicht mit aktuell Botschaft in Kabul in stahlgehärteten Containern, gibt's je nach Einsatzgebiet sowas wie eine Gefahrenzulage oder wie man es auch immer nennen kann. Also gibt es sowas, dass das also Krisengebiete doch anders behandelt werden, auch gehaltstechnisch als andere?
Ja, unbedingt. Doch, das ist schon so. Es gibt Gefahrenzulage, es gibt aber bestimmte Zonenstufen. Das hängt dann davon ab, wie weit es von zu Hause entfernt ist, wie die Lebensumstände sind. In Irland sind die Lebensumstände jetzt vergleichbar mit denen bei uns. Da gibt es auch nicht sehr viel mehr Aufschlag, ist auch nicht so weit weg. Aber wenn Sie in Bangladesch sind, gerade Kabul, klar, da gibt es sowieso nochmal Gefahrenzulage. Aber auch wenn Sie in Südostasien sind oder in Südamerika, da... Je nachdem, wie die Lebensumstände sind, gibt es dann doch nochmal Zuschläge.
Aber kriegen Sie jetzt in Kreuzberg quasi, sind Sie deswegen auch da? Kriegen Sie da einen kleinen Gefahrenzuschlag? Oder ist
ja,
es
nee, vom Görlitzer Park ist das schon gefährlich hier, ja. nee, das.
Also ich muss mal, weil eben der Herr Potze das sagte, so mit auf dem Schulhof schon gemerkt, man ist eher so der Streitschlichter. Wie sah das denn bei dir aus, Florentin? Wäre das auch was gewesen? Bist du da dazwischen gegangen auf dem Schulhof?
Es gab tatsächlich bei uns den AK-Streitschlichter. Man konnte das auch lernen und dann konnte man dazwischen gehen. Und ich dachte mir immer so, ich mach das. Weil dann weiß ich immer, was die anderen so für Konflikte haben und dann kann ich das Wissen gegen die einsetzen irgendwann später. Dachte ich mir,
das mach ich auch nicht anders.
Also ich bin da eher manipulativ dran gegangen an die Sache.
Das aber ist eher BND wahrscheinlich, ja.
Ja, genau. Ja, das war schon ganz gut.
Nicht so weit vom Job eines Diplomaten entfernt.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Marc, wie sieht's bei dir aus? Entschuldigung.
Ach ja, ich weiß auch nicht. Ich finde auch diese vermittelnde Beobachterrolle auch immer ganz charmant irgendwie, ne? Also, aber naja, man muss natürlich immer dann auch den gewissen Schritt und auch eine Härte reinbringen. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel, wenn Sie jetzt in Afghanistan tätig waren als Botschafter, dann muss es ja irgendwie so ein gesunder Balanceakt sein. Man kommt dahin und darf natürlich nicht auftreten als der Europäer, der jetzt alles besser weiß und denen mal erklärt, wie sie da ihre Verhandlungen zu führen haben und so weiter. Und gleichzeitig ist das wahrscheinlich auch ein Punkt, wo Ihnen das zugutekommt, dass Sie die Sprache sprechen und so weiter. Das schafft wahrscheinlich auch noch mal eine andere Akzeptanz, schätze ich mal. Aber dieser Spagat dann wiederum zu, wenn es um bestimmte Menschenrechte oder die Rechte von Frauen oder Pressefreiheit und so weiter geht, dann auch zu sagen, ja, Freunde, passt auf, also wir schicken euch ja gewisse Entwicklungsgelder, wenn die weiter fließen sollen, dann müssen wir da natürlich schon auch ein Auge drauf haben. Also dieser Balanceakt, das finde ich immer das, was so spannend ist. Einerseits dieser Moderator auch irgendwie, aber andererseits die gewisse Härte dann einbringen. Also das fasziniert mich eher. Wie schwer ist dieser Balanceakt?
Absolut, also jetzt aktuelles Beispiel. In Doha, da gibt es ja die Friedensgespräche, jetzt die afghanischen Friedensgespräche seit dem 12. September. Ich bin da ständig, also ich pendel im Moment zwischen Doha und Berlin. Ich bin da im Abwechslung mit meinem Kollegen dort. Wir beobachten die Gespräche, wir bieten auch unsere Hilfe an, gerade um zu vermitteln. Und da haben sie auf der einen Seite das Team der Republik aus Afghanistan, aus Kabul und Umgebung und den ganzen Provinzen, ganz bunt zusammengewürfelt, die stehen mir natürlich persönlich sehr viel näher als die Taliban. Ja. Die haben vertreten, ja, nicht gleiche Werte, aber doch ähnliche Werte, sind junge Leute dabei, die im Ausland studiert haben, die in Kabul, was doch eine gewisse moderne Metropole auch ist, leben und arbeiten. Und die stehen mir natürlich persönlich viel näher als die Taliban, die Frauenrechte beschneiden wollen und das Rad der Geschichte wieder zurückdrehen wollen. Und trotzdem muss ich mit den Taliban reden, Weil Frieden kann man halt nur mit seinen Feinden machen. Ich muss mit denen kein Friedensabkommen schließen. Das müssen die Afghanen schon selber machen. Aber man kann ihnen dabei helfen. Und da haben sie vollkommen recht. Da darf man nicht so nach Gutsherrenart auftreten. Oder der reiche Onkel, der erstmal kommt und sagt, wo es lang geht. Ne? Das haben wir leider oft genug gemacht in der Geschichte. Amerikaner vor allen Dingen auch. Aber das erfordert Fingerspitzengefühl und ja, ein bisschen auch eingehen auf die Befindlichkeiten, auf die Interessen, auf die Kultur auch, wie man eben verhandelt. Und das macht schon Spaß. Aber das ist da muss man sehr viel Geduld mitbringen.
Darf ich da direkt eine vielleicht naive Nachfrage oder vielleicht blamiere ich mich jetzt auch, aber warum eigentlich Doha, wenn man jetzt denkt an afghanische Friedensgespräche, wie kommt Doha, also Katar, da mit ins Spiel?
Ja, am besten wäre es ja wirklich, wenn die in Kabul stattfinden, aber da trauen sich die Taliban noch nicht hin. Die meisten der Taliban, die da verhandeln, die leben in Doha. Die haben seit 2013 da ein politisches Büro und seit der Zeit sind wir mit denen auch schon in Kontakt. Die katarische Regierung hat sich als Gastgeber angeboten und macht das wirklich ganz prima. Ne? Und wir haben da jetzt eine Gruppe an Staaten, Norwegen ist auch mit dabei, Usbekistan, Indonesien, die wir aus verschiedenen Gründen, aus verschiedenen Beweggründen da eben auch Hilfestellung leisten. Aber den Afghanen muss man nicht erzählen, wie man miteinander redet und wie man Abkommen oder Frieden schafft. Man muss die Rahmenbedingungen schaffen dafür und man kann ihnen einen kleinen Schubs geben.
Sie haben das gerade so nonchalant erzählt, so dann verhandeln wir mit den Taliban. Ich stelle mir das natürlich in meinem Kopf gerade so vor, okay, schwer bewaffnete Paramilitärs, ich werde irgendwie vielleicht mit mehreren Bodyguards dahin gebracht zu einem Verhandlungsort, vielleicht werden mir noch, weiß ich nicht, die Augen verbunden, damit ich die Location nicht weiß von irgendeinem Führer. Also so ist es wahrscheinlich nicht, aber erzählen Sie mal, was bedeutet das? Wie läuft sowas ab?
Das ist erstaunlich, das ist ein öffentlich zugängliches Luxusresort mit Poollandschaft, Strandzugang, mit Frauen im Badeanzug, im Bikini. Und dem werden die Taliban Tag für Tag ausgesetzt. Ich glaube, das ist eine harte Probe für die. aber das ist ein Reality-Check. Ne? Und da sind die Sicherheitsvorkehrungen, also die gibt's natürlich, klar. Mhm. Aber das ist ganz was anderes, als wenn man zum Beispiel in Kabul verhandeln würde. Das Umfeld ist eigentlich relativ entspannt. Das ist hat den Nachteil, dass keine so richtige konzentrierte Arbeitsatmosphäre aufkommt und dass man sich auch sehr gut aus dem Wege gehen kann. Und das ist eigentlich nicht so gewollt. Also ich könnte mir da auch andere Locations vorstellen, die vielleicht besser geeignet wären. Sie erinnern sich vielleicht 2001 Petersberg-Konferenz hoch oben in der Nähe vom Drachenfels, in der Nähe vom Rhein. An andere Seite von Bonn, Schelsig, da ist ein Hotel und dort haben sich die Afghanen damals nach dem Ende des Taliban-Regimes für 2 Wochen getroffen und dann hatten sie ein Abkommen. Ne? Und jetzt sitzen die ja schon seit 2,5 Monaten und haben noch nicht mal über die Verhaltensregeln sich einigen können.
Aber so, Sie sagen schon, dass dieses Gespräch Angesicht zu Angesicht ist schon so das Hauptmittel der Diplomatie. Oder läuft da auch viel über Mails, WhatsApp oder Telefon? Oder trifft man sich wirklich immer Angesicht zu Angesicht?
Nee, das gibt natürlich viele Mittel der Kommunikation. Ich sage jetzt nicht Fax, aber WhatsApp spielt immer eine größere Rolle. Ich bin dann eher ein Verfechter von Signal, weil das ein bisschen sicherer ist. Mail, aber telefonieren, sprechen. Das Blöde ist halt, dass man jetzt gerade in diesen Covid-Zeiten weniger persönliche Kontakte hat, also weniger sich von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Klar, ich meine, der Video, Zoom und was man so hat, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ersetzt die vielen Reisen, schönt die Klimabilanz, klar, keine Frage. Aber es ist doch noch was anderes, wenn sie sich von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, gegenüber sitzen. Da ist auch sehr viel nonverbale Kommunikation mit im Spiel, ne? Und da kann man sehr viel ablesen und sehr viel lernen und auch sein Gegenüber viel besser einschätzen. Als wenn man das Gesicht hinter der Maske versteckt und dann schon noch ein Pokerface hoch 3 hat. Ne?
Schaffen Sie das dann, also oft sprechen Sie ja die Sprache oder teilweise sprechen Sie die Sprache der Verhandlungspartner oder läuft das dann über Dolmetscher? Weil das stelle ich mir ja dann schon wieder schwierig vor in der Kommunikation, wenn man immer diese Unterbrechungen hat.
Ja. Also teils. Die Taliban sprechen in der Regel Paschtu, das spreche ich wiederum nicht. Das geht dann über Dolmetscher. Da fühlen sie sich auch sicherer. Und ich auch. Englisch halt. Aber so zum Eisbrechen, zum Smalltalk, dann sprechen wir halt Dari. Das können die auch. Das ist die Lingua Franca im Grunde genommen in Afghanistan. Und das schafft schon Vertrauen. Das baut dann auch ein bisschen Nähe auf. Wenn man sich erkundigt, wie es der Familie geht. Und das halt in so Dari-Floskeln. Das passt schon, ja.
Bleibt es bei so einem Smalltalk oder werden auch schlechte Witze oder so im Vorfall von knallharten Verhandlungen gerissen? Gibt's auch so Scherzpassagen oder sowas? Oder ist das schon eher nicht der Fall?
Ja, manchmal gibt's schon so ein bisschen komische Situationen, wo wir auch lachen müssen. Es hat eine Weile gedauert. Also ich habe die jetzt schon bestimmt 20 Mal gesehen. Und anfangs war das sehr steif, sehr offiziell, sehr formell. Aber ja, ich meine, das sind Menschen halt. Ne? Und wenn man kommt sich näher, man spricht dann auch über die Familie und dabei darf man immer nicht vergessen, und ich habe das auch immer im Hinterkopf, dass das diejenigen waren, die unsere Botschaft versucht haben, in die Luft zu sprengen im Mai 2017. Ne? Und dass die eben auch sehr, sehr viele Tausende, Zehntausende Menschenleben auf dem Gewissen haben. Das darf man halt nicht vergessen.
Sprechen Sie dann auch mit so einem Taliban-Botschafter-Äquivalent oder mit welchen Leuten reden Sie dann?
Ja. Gute Frage. Also dieses Büro, was Sie dann Doha haben, Hauptstadt von Katar, das ist das sogenannte, das kann man einem Außenministerium gleichsetzen. Da gibt's einen Abteilungsleiter für Europa, das ist jetzt mein Spielkamerad. Da gibt's aber auch Leute zum Beispiel, die in Guantanamo gesessen haben, ne? 12 Jahre lang. Leute, die im afghanischen Gefängnis in Bagram gesessen haben, 5 Jahre lang, weil sie eben, weil man ihnen nachweisen konnte oder nachgewiesen hat, dass sie an der Planung von Anschlägen mit mehreren Toten halt involviert war. Ne? Also teilweise ja Leute, die sich diplomatisch geben, die das auch gelernt haben über Jahre. Ich meine, die haben auch schon 2 Jahre mit den Amerikanern verhandelt. Aber die haben gleichzeitig einiges auf dem Kerbholz. Die waren während des Taliban-Regimes Geheimdienstchef zum Beispiel oder Innenminister. Und ja.
Die haben
eine Vergangenheit, wie wir alle.
Sie haben es gerade schon erwähnt, 2017 waren Sie da, als der Anschlag auf die Botschaft verübt wurde.
Nee, da war ich nicht da. Da war ich schon ein Jahr weg, knappes Jahr weg. Aber ich war kurz davor auf Dienstreise dort im April, einen Monat vorher.
Krass. Und wie war das also für Sie? Würden Sie sagen, in Anlehnung an eine Frage, die ja auch von einem Moderator kam, Ansui, was war die Sie brenzligste Situation, die Sie miterlebt haben? Gab es da irgendwie was, wenn Sie jetzt sagen, okay, einen Monat vorher ist ja schon sehr nah dran an so einer gewohnten Umgebung?
Ja, es gab immer mal wieder Schießereien. Also eine Begebenheit war, das war im Dezember 2014, war ich eingeladen zu einer Kulturveranstaltung in die Alliance Française, französisches Kulturzentrum in Kabul. Und konnte ich dann aber irgendwie doch nicht, war doch nicht da. Und in dieser Veranstaltung hat sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt und hat 2 Leute mit in den Tod gerissen. Einer war ein Deutscher. Und kurz danach bin ich dann dahin und musste mich um den kümmern. Den Leichnam musste man dann außer Landes schaffen auch. Ne? Und das haben wir zusammen mit einer Kollegin von der Rechts- und Konsularabteilung gemacht. Und das ging mir auch ziemlich nah, weil ich hätte da auch drin sein können. Ich hätte bei so vielen Sachen dabei sein können, wenn eine Mine explodiert am Straßenrand und einem Weg, den ich, 5-mal am Tag gefahren bin. Ne? Das, der Zufall spielt da natürlich auch eine Rolle. Ja. Man muss Glück haben. Das war so eine Situation, die ging mir ziemlich nah.
Ich würde gerne noch eine weitere Frage aus der Community reinwerfen von Mr. Miesfies. Und zwar geht es quasi darum, ob Sie empfinden, dass sich die Diplomatenarbeit so ein bisschen verändert hat hinsichtlich neuer undiplomatischer Politiker wie Trump, Bolsonaro und so weiter. Also sinngemäß kommt es mehr vor, dass Diplomaten in einer Art, ja, Entschuldiger, Rechtfertiger Position sind, dass sie öfter glatt bügeln müssen, in Anführungszeichen, was vielleicht von ihren Heimatländern rüberschwappt in das jeweilige Land, wo sie im Dienst sind. So, haben Sie das Gefühl, das gab es schon immer?
Troubleshooting. Ja, das erlebe ich ab und zu mal live mit von meinen amerikanischen Kollegen und Kolleginnen. Viele von denen sind, viele im State Department sind doch eher, neigen eher den Demokraten zu. Die haben in den letzten 4 Jahren ordentlich gelitten. Das kann ich Ihnen sagen. Viel läuft natürlich auch bei uns mittlerweile über Twitter. Ich meine, wir werden keine Entscheidung raushauen, aber Minister Maas tweetet doch recht regelmäßig. Ich bin da eher so ein bisschen Twitter-faul, aber bestimmte Sachen tweete ich halt auch. Das sind auch meistens Beschreibungen von, relativ nichtssagende Beschreibungen von Meetings, die stattgefunden haben. Ich bin jetzt kein Freund davon, dass man großartig politische Entscheidungen über Twitter bekannt gibt. Andere machen das so. Aber dann müssen die Diplomaten dann als Troubleshooter los. Das ist bei uns Gott sei Dank noch nicht so. Und das wird es hoffentlich auch nicht geben. Wir haben immer noch kluge Politiker, die da auch ein gewisses Verantwortungsgefühl haben.
Kommt das denn vor, dass Diplomaten zurücktreten, weil sie sagen, sie können sich mit der Politik ihres Landes nicht mehr identifizieren? Und wie würden Sie damit umgehen, wenn jetzt eine Regierung in Deutschland an die Macht gekommen wäre, wo Sie inhaltlich nicht dahinter stehen würden?
Gute Frage. Das wirft er natürlich gleich zurück in die Nazi-Zeit, ne? Wo es ja eben auch Politiker oder Diplomaten gab, die mitgemacht haben und die auch die Judendeportation, Judenvernichtung mit vorbereitet haben. Das ist dokumentiert. Und solche, die sich dagegen aufgelehnt haben und auch zum Beispiel Juden geholfen haben, aus der Landes zu kommen. Ich habe eine Kollegin, die sagte irgendwie Mitte der 90er mal, und wenn die Grünen mal an die Regierung kommen und Joschka Fischer Außenminister wird, dann trete ich zurück. Hat sie da nicht gemacht. Auch Joschka Fischer hat sich doch als pragmatischer, realistischer und kluger Außenpolitiker, Außenminister erwiesen. Also solange sich das alles im Rahmen des Grundgesetzes abspielt, habe ich damit überhaupt kein Problem. Hätte aber ein Problem, wenn eine Partei rankäme in die Regierung oder auch ans Auswärtige Amt, die Grundregeln der Demokratie missachtet, ne? Da hätte ich echt ein Problem und ich komme selber aus der DDR und kenne diese Gewissensbisse auch oder diese Zwiespälte und diese Spannungen, in die man dann geraten kann. Gott sei Dank war ich damals noch Student, als die Mauer fiel und war noch nicht in verantwortungsvoller Position. Aber das ist ein Thema bei uns auch, ja. Und das muss jeder mit sich selber ausmachen, natürlich. Aber wenn man ja eine gewisse Integrität, und die sollte man ja haben, auch als Diplomat, dann muss man sich da schon Gedanken machen.
Ich würde gerne den Punkt nochmal aufgreifen. Haben Sie trotzdem das Gefühl, dass Diplomatie in den letzten Jahren eben dadurch, dass schnell mal was über Twitter rausgehauen hört, auch von Staatsoberhäuptern und Ministern, dass Diplomatie so ein bisschen schroffer und verknappter geworden ist in den letzten Jahren? Oder Politik allgemein?
Vielleicht Politik allgemein, wollte ich gerade sagen. Ja, Politik allgemein vielleicht. Das ist schwierig, das auf 82 Zeichen zu bringen. Aber ich glaube, dass darin aber eben auch die Chance für Diplomatie liegt, weil es ja immer noch Bedarf oder das Bedürfnis gibt, auch tiefer zu schürfen, ne? Auch tiefere Analysen anzustellen. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Freund von gutem Journalismus, also Tageszeitung. Ich lese die immer noch, teilweise online, aber teilweise eben auch noch als Print-Ausgabe. Und wenn dann mal ein Artikel über eine Seite geht, das finde ich, da kann man natürlich viel mehr in die Tiefe gehen, Konflikte analysieren. Das wird leider auch immer weniger, ne? Weil eben die schnelle Schlagzeile dominiert. Aber für uns ist es eben auch eine Chance, weil es ist halt der Bedarf da nach tiefer Analyse und man kann auch nur vernünftige Politik betreiben, wenn man vorher Ursachenanalyse betrieben hat. Und bei uns ist es halt so, dass man die Zukunft auch schlecht gestalten kann, wenn man sich nicht in der Geschichte auskennt, ne?
Ja, das ist schon ein super spannender Job auf jeden Fall. Gab es bei Ihnen trotzdem mal einen Punkt in dieser langen Karriere, wo Sie gesagt haben, also sei es durch, ne, wir haben es eben gehört, durch so lebensbedrohende Situationen, oder durch Politikveränderungen, wo Sie gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Job noch länger machen kann und will?
Nee, eigentlich nicht. Das ist schon mein Traumberuf, kann man so sagen. Klar, es gibt immer mal Tage, wo man sich damit Verwaltungskram rumschlagen muss. Dann hat man dann so etliche Videokonferenzen jetzt gerade in diesen Zeiten mit internen Geschichten, das ist dann teilweise wirklich ermüdend. Oder Sie haben auch zum Beispiel jetzt gerade am letzten Dienstag fand eine wichtige Geberkonferenz für Afghanistan statt. Sollte ursprünglich in Genf stattfinden, war jetzt natürlich auch virtuell und die ging über 9 Stunden. Das war ungeheuer wichtig, aber Wenn Sie jetzt zum 30. Mal gehört haben, wie wichtig der Friedensprozess ist und wie wichtig es ist, dass man ihn unterstützen muss, dann ist das für Afghanistan ungeheuer wichtig, aber kann dann durchaus auch schon mal ermüdend sein. Aber da müssen Sie durch. Es gibt schlimmere, wirklich schlimmere Jobs. Also das ist hier Klagen auf hohem Niveau.
Sie haben jetzt gerade auch schon die historische Perspektive angesprochen. Macht man das denn auch, also in der Ausbildung oder so als Diplomat, dass man sich so geschichtliche Beispiele anschaut, wie mal gut verhandelt wurde oder wie, keine Ahnung, vielleicht beim Ersten Weltkrieg oder so besonders schlecht verhandelt wurde, wo dann das wirklich zur Katastrophe geführt hat und wie man das vielleicht verhindern könnte?
Oh ja, doch, unbedingt. Also wir hatten auch in der Ausbildung, dann in der Diplomatenausbildung einen Geschichtskurs und haben viel auch über das Dritte Reich gesprochen, aber eben auch über Konflikte. Jetzt aktuell, wenn ich mich mit Afghanistan beschaffe, dann hole ich auch den Rat ein von Verhandlern, die zum Beispiel in Kolumbien Friedensprozess verhandelt haben mit der FARC oder auch den Nordirland-Prozess. Das war über 20 Jahre her. Das Karfreitagsabkommen, das gibt's. Das ist jetzt durch den Brexit natürlich auch wieder ein bisschen in Gefahr geraten. Aber wie haben die das damals gemacht? Ein guter Bekannter von mir ist der damalige Chefverhandler von Tony Blair, der war sein Kabinettschef. Und mit dem pflege ich echt einen regen Austausch, weil man da viel lernen kann, eben auch für die jetzige Verhandlungssituation.
Ich habe anschließend quasi, es gab eine etwas provokante Frage, möchte ich mal sagen, im Forum von Baldanders, die da lautet, wo ist die Grenze zwischen Höflichkeit und Lüge? Und ich greife sie deshalb auf, weil ich das habe ich eingangs ja schon angedeutet, ich habe ein quasi prägendes Ereignis immer im Kopf, wenn ich so an Diplomatieverhandlungen und so weiter denke, weil ich mir wahrscheinlich schon irgendwie 10 Dokus dazu angeguckt habe. Und zwar war das damals 1977 die Landshut-Entführung.
Ah ja.
Und diese Lufthansa-Maschine, die sollte, ich weiß gar nicht genau, von Mallorca irgendwie zurück nach Deutschland eigentlich und ist dann entführt worden und über diverse Stops, diverse Tage letztendlich in Mogadischu gelandet, in Somalia. Und da fanden diese Verhandlungen ja im sehr kleinen Rahmen sozusagen statt, weil im Tower dieses Flughafens dann der Botschafter Michael Lieberl, habe ich mir extra nochmal rausgeschrieben, der war der Botschafter in Mogadischu und Hans-Jürgen Wischnewski als Sonderbeauftragter waren noch vor Ort. Und da ging es ja quasi darum, dass sie nicht nur mit den Terroristen im Flugzeug verhandeln mussten, also das in erster Linie, aber gleichzeitig auch vor Ort mit den Somalis, weil der Plan war, dieses Flugzeug zu stürmen mit der GSG 9. Und sie mussten dann vor Ort die Somalis auch erstmal davon überzeugen, weil die das gerne selber quasi machen wollten.
Ja, ja.
Und das fiel mir ein zum Thema Lüge quasi, weil dann letztendlich der entscheidende Trick war, dass sie gesagt haben, naja, es sind ja deutsche Terroristen, wir kennen die gut, das wäre doch gut, wenn wir das machen. Und nachher natürlich noch rauskam, dass es Palästinenser waren. Und da muss ich immer quasi an dieses diplomatische, diese kleine Notlüge, die dann vielleicht ab und zu doch mal nötig ist, natürlich in diesem Fall sehr krasses Ereignis, was ja Gott sei Dank sehr gut ausging. Aber gibt es das so, um diese leicht provokante Frage nochmal aufzugreifen, kommt das schon öfter mal vor, dass man vielleicht auch etwas geschickt formulieren muss oder ausschmücken muss oder doch solche Kniffe dann doch öfter mal anwenden muss in der Diplomatie oder?
Ja, das kommt schon vor. Ich meine, Sie müssten zum Beispiel ja auch nicht alles erzählen, was Sie wissen. Da ist natürlich auch die Frage, ist das schon eine Lüge, ist das eine Halbwahrheit oder ist das einfach eine Unterlassung der Wahrheit? Ein paar Tricks und Kniffe gibt's schon, aber das ist jetzt nicht so, dass wir zwangsläufig alle Lügner werden als Diplomaten. Man versucht schon, das auch mit sich selber, muss man ja auch klarkommen. Ich kann nicht rumrennen und in den Spiegel gucken und ständig lügen. Ja, da würde ich mir, glaube ich, auch selber ein bisschen blöd vorkommen. Aber ja, also man verpackt Sachen diplomatisch. Man sagt bestimmte Sachen nicht, die man sagen könnte. Aber manchmal ist es auch weniger diplomatisch und dann muss man auch mal knallharte Wahrheiten deinem Gegenüber ins Gesicht sagen. Das kommt auch vor. Ne? Aber es ist immer die Frage auch, wie man es macht. Also der Ton spielt da oft der Ton macht die Musik. Ne?
Charmante Anschlussfrage von Individuum gestellt. Sind Sie auch im Privatleben diplomatisch? Gibt es da auch mal so Momente?
Fragen Sie meine Frau, fragen Sie meine Kinder. Es gibt ja diesen Song von wem war Dein ist mein ganzes Herz. Ne? Wir enden noch als Diplomaten. Ja, das ist so. Da muss ich mal dran denken. Heinz-Rudolf Kunze, glaube ich, war das.
Ja. Ja, vor allen Dingen Ihre Frau ist ja auch Diplomatin. Ich stelle mir da natürlich so Mr. und Mrs. Smith Szenen irgendwie am Esstisch vor. Wie ist das denn? Also Sie haben ja wahrscheinlich logischerweise Ihre Berufsgeheimnisse, Ihre Frau auch. Worüber, oder hätte man sich denn da am Esstisch ganz blöd gefragt?
Über die Qualität des Essens? Aber das ist, unsere Streitereien werden jetzt nicht nur immer beim Florett ausgefochten. Nee, so oft streiten wir uns ja nicht, aber ja, ich meine, wir kennen uns, da waren wir seit 90, ja, da waren wir noch nicht Diplomaten. Also wir haben auch ein Vorleben. Das ist ganz, ganz gesund. Und wenn man da gemeinsame Interessen hat, dann hilft das auch. Außerhalb, es ist ganz, ganz wichtig, dass man eben auch Interessen möglichst gemeinsam hat außerhalb des Berufs. Ne? Das gilt, glaube ich, für mehr oder weniger jeden Beruf.
Aber so wie
es ist schon schön, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann, aber gut, wenn man dann außerdem noch ein anderes Hobby hat.
Mein Hobby ist Geheimnisse für mich behalten. Hört ja jede Ehefrau gerne.
So wie ich es verstanden habe, zieht die Familie immer ja da mit, wo der Diplomat oder die Diplomatin stationiert ist. Wie ist das dann jetzt, wenn beide Elternteile Diplomaten sind? Wo wohnen dann die Kinder?
Die geben wir dann immer ab, die kommen ins Heim. Unsere Kinder sind jetzt schon groß, die sind 23 und 24. Aber in der Tat, das ist echt ein Problem, ne? Für junge Eltern zum Beispiel. Wir haben, als wir nach Singapur gegangen sind, da waren die Kinder wirklich ganz, ganz klein. Unsere Tochter war 3 Monate alt. Da haben wir uns einen Posten geteilt. Ne? Da hat meine Frau vormittags gearbeitet und ich am Nachmittag. Das war relativ innovativ für die Zeit damals. Jetzt haben wir auch schon ein Botschafterpaar, das so arbeitet in Slowenien, ne? Die arbeiten nicht vormittags, nachmittags, sondern ich glaube ein Jahr oder so in dem Rhythmus. In Teheran war es dann so, dass wir beide gearbeitet haben. Da hatten wir aber auch Hilfe. Da hat man dann wirklich in vielen Ländern gibt es dann eben auch Haushaltshilfen. Ne? In Singapur war es so, dass wir eine Haushaltshilfe hatten, die bei uns gewohnt hat, was anfangs sehr, sehr ungewohnt war. Das ist da so gang und gäbe. Aber sie müssen sich schon verdammt gut organisieren, auch gerade im Inland. Ne? Also für uns war eine Bedingung, als wir aus Teheran zurückkamen 2004, dass wir in die Nähe eines unserer Elternhäuser ziehen, was insofern ganz günstig war, weil wir beide, also meine Frau aus Berlin, ich aus dem Umfeld von Berlin, aus Brandenburg komme. Und das hat ganz gut geklappt. Also die Eltern haben uns da sehr, 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 sehr geholfen. Nun können sie die Eltern jetzt nicht immer hinterherholen nach Madagaskar oder nach Peru oder so. Aber da muss man sich sehr gut organisieren. Und das ist nicht einfach. Und das ist vor allen Dingen auch nicht einfach für einen Partner, sei es nun Mann oder Frau, der oder die dann den Beruf zum Beispiel aufgeben muss, weil es eben im Ausland keine Möglichkeit gibt zu arbeiten. Da sind wir, meine Frau und ich, natürlich in einer glücklichen Lage.
Vor allen Dingen, wenn der Partner dann mindestens genauso viel Verhandlungsgeschick hat wie man selbst, wie kommt man denn dann zu einer Lösung?
Also Diskussionen, wie hart oder weich das Ei morgens zum Frühstück sein könnte, die können schon manchmal ausarten, ja.
Ich habe einen Begriff, den man im Zusammenhang mit Ihrem Beruf sehr oft hört, ist diplomatische Immunität. Und ich finde es ganz spannend. Ich würde da gerne mal fragen, was bedeutet das eigentlich? Angelehnt an die Frage von HFB11, der fragt, warum Immunität? Was für einen Mehrwert oder Sinn hat es, Straftaten begehen zu dürfen ohne Bestrafung? Vielleicht nochmal zurückgestellt, was bedeutet diplomatische Immunität überhaupt?
Naja, diplomatische Immunität bedeutet schon, dass sie strafrechtlich nicht belangt werden können. Das heißt, wenn sie eine Straftat begehen, dann ist es meist so, dass entweder ihr eigenes Land sie zurückzieht und aus der Schusslinie nimmt oder sie werden ausgewiesen. Aber das heißt aber nicht, dass das animieren soll, Straftaten zu begehen. Ich glaube, dass die Geschichte daran ist, dass man als Diplomat halt frei die Interessen seines eigenen Landes vertreten kann und zumal auch die Gesetze in den Ländern ja unterschiedlich sind und die Schwelle von Straftaten ist in vielen Ländern geringer als bei uns und um seinen Beruf frei ausüben zu können, ist halt diese Immunität da.
Aber was
weil
sind
sie,
das
wie denn? Gesagt, ich handle ja nicht in meinem eigenen, in meiner eigenen Persönlichkeit, sondern in meinem eigenen Interesse, sondern ich vertrete die Interessen des Staates. Und das ist nochmal eine andere Sache. Staatenimmunität gibt es an sich nicht, deswegen ist das auch personenübertragen.
Aber was sind denn das für konkrete Rechtsbereiche, die Sie da verletzen im Rahmen Ihres Jobs? Also sind das eher so...
Nein, ich verletze sie ja nicht. Ich bin ja angehalten, die Regeln und Gesetze des jeweiligen Landes zu beachten. Also jetzt ist es in La Paz, aber falsch parken zum Beispiel... Das ist jetzt keine Straftat, das ist meist eine Ordnungswidrigkeit in den meisten Ländern. Ja, dann zahlen wir halt auch. Ne? Aber das ist nochmal eine doppelte Sicherheit für das, was wir machen und vor allen Dingen in einem schwierigen Umfeld.
Okay, also der Gedanke dahinter ist einfach, sie besonders zu schützen vor einer Art, naja, nicht Willkürlichkeit, aber vor vielleicht anderen Gesetzen. Also es geht ja wahrscheinlich eher auch um größere Sachen, dass sie im Zweifelsfall durch die Regierung geschützt sind und dort nicht irgendwie der Justiz unterliegen, oder? Also der Gedanke ist ja wahrscheinlich nicht, dass sie vor einer Botschaft im Halteverbot stehen, oder? Das war ja nicht
der Gedanke. Spionage zum Beispiel. Es gibt ja viele Straftatbestände, die man fabrizieren kann. Ne? Ja. Wenn ich mal an Iran denke, da ist jetzt gerade gestern oder vorgestern dieser Australo-Engländerin freigelassen worden. Die ist halt eine Wissenschaftlerin, die wurde dort verurteilt für Spionage für Israel. Die saß über zwei Jahre im Gefängnis. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich, dass es das politisch motiviert war. Ne? Und wenn ich jetzt als, sowas kann man einem ja sehr einfach unterstellen. Ne? Spionageanwurf, zack, sind sie im Gefängnis. Und um das zum Beispiel auch zu verhindern, dazu ist die Immunität da. Wenn die Frau jetzt Diplomatin gewesen wäre, hätte man sie nicht ins Gefängnis werfen dürfen. Ne?
Verstehe.
Und wie ist das mit den Botschaften selbst? Ist das auch so, dass der Bereich der Botschaft dann sozusagen Staatsgebiet ist von dem jeweiligen Land? Oder wie? Ich habe das nur so halb auf dem Schirm. Da hast du ja auch diese Geschichte mit Assange in der ecuadorianischen Botschaft. Ja, und dann musste irgendwie rausgezogen werden erst auf. Also wie läuft das? Gehört das dann sozusagen zu dem Gebiet des Landes, dem die Botschaft gehört, oder wie läuft das?
Nee, das ist also jetzt kein deutscher Boden, wenn wir unsere Botschaft haben, in Kabul, in Teheran oder wo auch immer. Aber auch da gilt halt die Immunität, das heißt die Nichtangreifbarkeit dieses Gebäudes. Das heißt, wenn es zum Beispiel in unserer Botschaft in Teheran brennt, ja, dann muss die Teheraner Polizei uns um Erlaubnis fragen, um den Brand löschen zu dürfen. Wenn wir sagen, nö, wir möchten mal gerne, dass die Botschaft niederbrennt, ne? Weil da sind so viele geheime Dokumente, die sollen lieber verbrennen, ne? Dann können die nichts machen. Es sei denn, es greift auf andere Gebäudeteile über, ja. Aber wir als Bundesrepublik Deutschland müssen das Einverständnis geben, dass die Botschaft betreten dürfen. Aber es ist nicht deutscher Grund und Boden.
Also ganz konkret, wenn ich jetzt irgendwo in Brasilien von der Polizei verfolgt werde, kann ich mich in die deutsche Botschaft flüchten, da dürfen die erstmal nicht rein.
Ja, wenn wir sie reinlassen.
Ja, okay, gut, aber alles klar, da habe ich zumindest eine Chance, sicher zu sein.
Ja, nee, das geht, ja, da dürfen die erstmal nicht rein. Also es geht auch zum Beispiel, es gibt ja immer wieder Fälle, 1989, als die Lehrflüchtlinge auf einmal über die Zäune stiegen, normalerweise darf da die Polizei des Landes nicht rein. Oder wir haben auch öfter mal Fälle, dass sich Oppositionsvertreter in bestimmten Ländern zu uns flüchten. Und da darf die Polizei nicht rein. Sie verlangen natürlich, dass wir den ausliefern, ja, oder hergeben. Und das ist dann, das führt dann doch, kann schon zur diplomatischen Verwicklung führen.
Gut, ja, und Prager Botschaft, ne? War ja zumindest in der Zeit der.
Prag, genau, ja.
Ja.
Warschau, glaube ich, auch, ja.
Wichtiger Punkt. Aber sind Sie, also gibt's große Unterschiede zwischen, also wir haben im Vorfeld wirklich mal uns gefragt, ja, gibt es in Berlin, also keine Ahnung, es gibt irgendwie circa 200 Länder, gibt es in Berlin wirklich so und so viele Botschaften von jedem Land? Weil man hört ja immer nur von...
Beziehungsweise in Deutschland.
Bitte?
Also nicht zwingend in einer Stadt, sondern in einem Land.
Genau, in einem Land, und haben dann das mal gegengecheckt und waren wirklich verwundert, dass es tatsächlich über 150 ständige Vertretungen gibt in Deutschland. Das heißt, es gibt schon immer noch diese feste Botschaft auch zwischen allen Ländern, die kooperieren, auch als Haus. Quasi.
Ja, das gibt natürlich auch kleinere Länder, die sich nicht so viele Diplomaten und Botschaften leisten können. Die machen dann, also die fassen das zusammen. Die decken von Deutschland zum Beispiel mehrere Länder ab, wie Tschechien oder auch Polen oder Dänemark, Niederlande. Oder eben auch solche, die ihre Botschaft in Brüssel haben und von dort aus halb Europa abdecken. Ja? Interessant ist, dass wir jetzt gerade vorgestern mit einem Land diplomatische Beziehungen aufgenommen haben, was wir vorher noch nicht hatten, und zwar Bhutan. Das ist 193. Land. Ich glaube, das ist das letzte Land, was in der UNO ist, mit dem wir noch keine diplomatischen Beziehungen hatten. Das ging aber von denen aus. Wir sind das 53. Land für die, also nicht so viel. Ne? Und die haben mit keinem ständigen Sicherheitsratsmitglied diplomatische Beziehungen. Das ist auch interessant.
Aber wie kam das denn jetzt zustande und warum hat es so lange gedauert?
Ja, wir hätten da gern das gewollt, ne? Und aber die haben sich mal geweigert, nee, sagen sie, wir müssen erstmal sehen, wir müssen erstmal mit China aufnehmen, wir müssen erstmal Frankreich aufnehmen. Jetzt haben sie sich geöffnet und wir haben konsularische Beziehungen, haben wir, glaube ich, schon seit 2008 und wir haben auch eine ziemlich gute Zusammenarbeit, gerade im Klimaschutzbereich. Das ist schon ein sehr interessantes Land. Ich war selber noch nie da. Aber wir werden jetzt auch nicht sofort eine Botschaft eröffnen. Das machen wir weiter, das decken wir weiterhin von Delhi ab. Aber das ist so eine Sache, die man auch nicht allzu oft erlebt. Und demnächst wahrscheinlich erst wieder, wenn es einen neuen Staat gibt, ne?
Ich habe, als ich in Berlin gewohnt habe, habe ich in der Nähe der nordkoreanischen Botschaft gelebt in Berlin.
Sie waren das, der da im City Hostel untergebracht ist.
untergebracht wurde. Genau. Und ich bin da immer vorbeigelaufen. Prinz,
genau.
Ja, ich bin da immer vorbeigelaufen in der Botschaft und dachte mir, was macht dieser nordkoreanische Botschafter in Berlin den ganzen Tag und ist der nicht sehr einsam?
Mhm. Ja, wahrscheinlich schon.
Oder was macht der denn den ganzen Tag?
Naja, vielleicht ist der sogar nicht so einsam, wie er in Pyongyang wäre. Also wir haben ja mit Nordkorea diplomatische Beziehungen. Der ist dann auch ganz oft bei uns im Auswärtigen Amt. Jetzt wegen Corona eher nicht. Da trifft man sich halt irgendwo und geht spazieren. Aber wir halten da regelmäßig Kontakt zu dem. Und es gibt ja immer wieder Sachen, worüber wir uns beklagen und das machen wir da anhängig und dann wird das dann übermittelt, zum Beispiel bei jedem Raketentest, da wird er zu uns einbestellt. Und also da hat er schon zu tun.
Ach wirklich? Und dann muss er sich rechtfertigen, warum die das jetzt machen und warum das nötig ist?
Ja, klar. Und dann sagen wir verurteilen das und bitte gib das weiter an deinen geliebten Führer.
Ja, das.
Und er soll das wissen, dass das jetzt nicht auf Gegenliebe stößt. Und auch da, wir haben ja doch zu viel, an erstaunlich vielen Ländern gute Beziehungen, ne? Und die wollen auch so Länder wie Nordkorea, die wollen jetzt nicht ständig von uns kritisiert werden, ne? Die wollen mit uns auch ganz gute Beziehungen aufbauen, die wollen kulturelle Beziehungen aufbauen, die wollen dann ein Tanzensemble hierher schicken und so. Und da kann man ja anknüpfen, ne? Da kann man ja
ist auch
sagen, okay, würden wir ja auch ganz gern machen, ja, aber schieß mal ein paar weniger Raketen los.
Ja. Ach nee, Herr Potzel, den drücke ich weg. Ich weiß schon wieder. Das wird doch wieder
bei
nichts.
Jedem Raketentest, ja, diese folgenden Länder haben sich dagegen ausgesprochen. Ja. Aber da gab es einmal, tatsächlich gab es vor der nordkoreanischen Botschaft gab's eine Demo. Da haben 10 Rentner haben demonstriert gegen nordkoreanische Arbeitslager vor der Botschaft, wo ich mir auch dachte, reicht er das überhaupt weiter nach Nordkorea oder geht das komplett unter einfach?
Naja, sagen wir mal so, don't kill the messenger, ne? Also der wird das wahrscheinlich dann schon ein bisschen beispülen. Ne? Mhm. Wenn das zu negativ berichtet wird, dann fällt das vielleicht sogar auf ihn selber zurück. Keine Ahnung.
Aber ist nicht kill the messenger eigentlich sogar Staatsdoktrin?
Ja.
Da würde mich aber trotzdem schon mal fragen, weil Sie das eben so gesagt haben, ja, dann wird der Botschafter einbestellt, wenn es dann so einen internationalen Zwischenfall gibt. Ich weiß jetzt nicht, Sie können das gerne sagen, ob Sie schon mal einbestellt wurden, aber ist das dann so, dass da wirklich Tacheles geredet wird oder sagt man dann, ja, wir verurteilen das natürlich und bleibt dann trotzdem noch auf so einer diplomatischen Ebene oder geht es da auch mal ein bisschen salopper zu und man sagt, sag mal, ist das euer Ernst, was habt ihr euch denn dabei jetzt gedacht? Also hat man da so eine Ebene oder bleibt das alles sehr förmlich?
Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt auch von den Gesprächspartnern ab. Ne? Einige Gesprächspartner, die haben dann auch Verständnis dafür, für die Haltung, für unsere Haltung und machen das eher pflichtmäßig, ne, pflichtgemäß und handeln das in 10 Minuten ab und dann wird dann 50 Minuten über schöne Sachen geredet oder Sachen, bei denen man sich einig ist. Ne? Aber es gibt durchaus taffe Länder, Außenministerien, wo dann Tacheles geredet wird. Also ich erinnere mich, unser ehemaliger Botschafter in Ankara, das war so nach dem Putsch 2016, ich glaube, der ist insgesamt 18 Mal einbestellt worden. Und das war nicht immer nur schön. Und auch in Russland, wenn unser Botschafter da einbestellt wird, dann geht das dann teilweise ordentlich zur Sache. Ja. Und genauso gut auch andersrum. Also Sie, wenn Sie ja verfolgt haben, Tiergartenmord oder auch Nawalny, also da das sind Sachen, da bestellen wir auch den russischen Botschafter bei uns ein und da geht es zur Sache.
Krass. Ich stell mir das ja
immer höflich im Ton, aber sehr bestimmt in der Sache.
Ich stell mir das gerade vor, wenn es dann so ein lockeres Gespräch ist und dann die Nachrichten, ja, der Botschafter ist zur Stunde, ist immer noch da drin. Hast du Fußball geguckt letzte Woche? Ja, irgendwie nachdem man sich einig ist, okay, ja, wir verurteilen das beide. Krass, aber das ist schon.
Soft Diplomacy nennt sich das.
Das ist spannend. Gibt's denn, weil wir natürlich hier auch ein Sender sind, der Popkultur sehr widerspiegelt, wie sehen Sie das denn? wenn Diplomaten in Filmen verkörpert werden. Auch hier eine Frage, Marc, hilf mir mal, wo die Frage war.
Kam aber, glaube ich, auch öfter, ob es Filme gibt mit wirklich mal realistischen Darstellungen von Diplomaten. Also kennen Sie da einen oder ist es doch immer sehr weit weg? Oder Film, Buch oder andere Medien?
Was fällt mir da gerade ein?
Argo? Also, haben Sie Argo gesehen?
Argo habe ich gesehen, ja.
Und?
Ja. Ja. Also, sagen wir mal, vom künstlerischen Gehalt her nicht unbedingt Oscar-würdig, aber von der politischen Aussage hat es, glaube ich, gepasst. Ja, das ging. Was haben wir noch? Wie hieß das? Syriana. Kennen Sie Syriana? Mhm. Vorne mit George Clooney. Der war klasse. Das ging ja eher so ein Geheimdienstchef, da sind auch Diplomaten aufgetaucht. Der war ziemlich gut. Letztens habe ich ein Buch gelesen von Nora Bossong, Schutzzone. Da ging es um eine deutsche UN-Diplomatin. Das war ziemlich gut recherchiert, muss ich sagen. Ist ja halt klar, die Qualität hängt natürlich auch vom Aufwand ab, den man betreibt, den die Autoren oder Filmdirektoren betreiben. Ne? Je besser die Recherche, desto besser das Produkt. Aber letztens habe ich einen interessanten Krimi gelesen von einer Schwedin, die war Polizistin, die war auch mal in Afghanistan im Einsatz und die hat so einen Thriller geschrieben, wie ein schwedischer Diplomat, ich glaube, das war sogar der Botschafter, da verstrickt war in Drogengeschäfte, Waffengeschäfte und so weiter und dann Sex, Drugs, Rock'n'Roll kam da auch noch mit rein. Das war ziemlich flott geschrieben und auch relativ also sag mal so, ich konnte mich in den Umständen, also nicht ich mich selber in der Person, aber in den Umständen schon wiederfinden. Das war doch ziemlich realitätsnah beschrieben.
Ich habe noch eine Frage, die mir gerade wieder eingefallen ist, weil gerade nochmal das Stichwort Afghanistan fiel. Wir hatten vorhin auch den Punkt mit Familie kann mitkommen oder nicht mitkommen. Nach Afghanistan wird sie sicherlich nicht mitgekommen sein, um da zu leben. Aber entwickelt sich so eine Belegschaft oder sowas dann in Afghanistan, in der Botschaft zu so einer kleinen Ersatzfamilie? Und was passiert da so? Weil ich weiß jetzt nicht, wie das Freizeitangebot so aussieht in Kabul, aber guckt man da auch mal zusammen Fußball-Bundesliga am Wochenende oder sonst was? Oder gibt es das gar nicht? Wie viele arbeiten überhaupt?
Ja, klar, unbedingt. Also, zu meiner Zeit waren wir ungefähr 100, allerdings mit Ortskräften. Sind ganz viele Polizisten natürlich auch da. Ne? Also allein Bodyguards von der GSG 9 oder Wachschutz. Und die sind natürlich erstmal... die Jünger, die sind natürlich auch durch ihren Job, müssen die sich einfach auch fit halten. Das heißt, da gibt es das große Bedürfnis nach körperlicher Betätigung, nach sportlicher Betätigung. Da gibt es dann meist Gyms, ne? Also Krafträume, Laufbänder. Ich bin dann selber öfter auf dem Laufband gelaufen, weil so viel Auslauf haben sie ja da nicht. Ne? Wir haben Volleyball gespielt zusammen. Wir haben, kann mich erinnern, Handball-EM geguckt, als Deutschland Europameister wurde. 2015, glaube ich, war das. Wir haben Fußball-WM und Fußball-EM geguckt, dann draußen, das war ja im Sommer, ist ja in der Regel, wenn es nicht gerade Katar ist, im Sommer, ne? Dann haben wir eine Leinwand aufgespannt, haben auch ein paar andere Diplomaten dazu geladen, das war mal sehr, sehr interessant und sehr, ja, da trinken wir auch ein Bier zusammen und so, das ist dann doch ein bisschen relaxing. Ja,
da findet die eigentliche Politik statt, ja. Da sind die eigentlich wichtigen genau, Gespräche, richtig, ja.
Schwierig wird es dann, wenn sie dann gerade so ein bisschen am Abhängen sind und am Entspannen und dann macht's bumm. Wenn sie so einen ganzen dumpfen Knall irgendwie wissen, okay, das war jetzt nicht genau dran, aber kann so 3-4 Kilometer weg sein und dann zack, ab in Evakuierungsraum, in Safe Room. Das ist dann schlecht, wenn da gerade eben in den letzten 10 Minuten vom Fußball mitverfolgen will.
Ja.
Eieiei.
Naja, selbst darauf nehmen die Terroristen keine Rücksicht, das ist schlecht.
Naja, ich wollte gerade noch sagen, als Läufer hilft einem das ja bestimmt auch beim nächsten Verhandlungsmarathon, aber der wirkt jetzt natürlich deplatziert.
Das
ist ja, ne?
Ja, fünfmal in das Phrasenschwein. Nee, aber was auch noch ein Phänomen ist, Sport freut sich ja auch in Afghanistan großer Beliebtheit. Also Fußball, ja, aber vor allen Dingen in letzter Zeit Cricket. Hm. Und wenn die Afghanen dann mal gewinnen, zum Beispiel gegen Pakistan, was immer so ein Prestigesieg ist, irgendwie wie Irland gegen England im Rugby, und dann gibt's dann Happy Shooting. Ich meine, also ein Mangel an Waffen herrscht in Afghanistan nicht und dann wird halt in die Luft geschossen. Aber wie sagte schon Tom Petty and the Heartbreakers, what goes up must come down. Ach. Und dann kommen die dann wieder runter und das ist echt gefährlich. Also die sind zwar nicht mehr so ganz schnell, aber Erdanziehungskraft. Wenn dann Happy Shooting angesagt ist, dann sollte man sich dann auch eher ein Dach über den Kopf suchen oder einen Helm aufsetzen.
Um Gottes Willen.
Also, andere Länder, andere Sitten.
Da freut es uns, glaube ich, umso mehr, dass sie sich so ein fröhliches Gemüt bewahrt haben, trotz der ein oder anderen brenzligen Situationen schon in ihrer Diplomatenlaufbahn. Ich fürchte, wir sind schon am Ende der Sendung. Gibt es von euch noch eine Abschlussfrage, Florentin?
Nicht, ne?
Marc, mich würde mal reizen, gibt's für Sie noch ein Ziel? Gibt's für Sie, also Sie sind momentan, korrigieren Sie mich gerne, sind Sie ja Sonderbeauftragte der Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan. Gibt's für Sie noch ein Ziel? Sie haben gesagt, Südamerika waren Sie noch nie, irgendwo ein Land, eine Position, wo Sie sagen, das wäre für mich noch erstrebenswert?
Also persönlich liegt mir der nahe Mittlere Osten immer ganz, ganz, ganz gut. Botschafter mal in Iran wäre ein lohnenswertes Ziel, glaube ich. Auch politisch sehr, sehr spannend, nicht einfach. Aber ich würde auch gerne mal für die UNO arbeiten. Wenn sich da mal die Gelegenheit ergibt, das wäre sicherlich auch eine lohnenswerte Aufgabe. Da hat man nochmal ein ganz anderes Arbeitsumfeld. Da arbeitet man mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus, weiß ich, über 100 Ländern zusammen. Das ist, glaube ich, nochmal spannend, nochmal einen Tick spannender, als wenn man im Auswärtigen Amt arbeitet, was auch schon nicht so schlecht ist.
Genau so ist das, Mensch. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank für dieses super interessante Gespräch. Es gab so viele Punkte, wo man noch hätte viel, viel mehr nachhaken können, aber wir haben, glaube ich, versucht, ein bisschen ihren Job so abzubilden. Vielen, vielen Dank auch an Marc und Florentin. Danke, Herr Potzel, für dieses offene Gespräch. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist kein Job, den wir weiter verfolgen würden. Dafür haben wir zu viel gehört, aber sehr, sehr spannend, da mal reinzuhören.
Wenn Sie doch Interesse haben, es gibt Website, Auswärtiges Amt, da gibt's, werden Sie hingeführt zur Diplomatenakademie, da können Sie sich erkundigen, wie man da Diplomat wird.
Sehr gut.
Nee, vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht. Eine Zeit ist ja wirklich wie im Fluge vergangen.
Absolut. Wie auf einem Langstreckenflug. Das war sehr, sehr schön. Danke an die Runde. Und ja, liebe Zuschauer, das war mal ein bisschen anderes Almost Daily. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Ob wir hier irgendeine wichtige Frage vergessen haben, die ihr euch gerne noch gewünscht hättet. Und dann sage ich danke und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.
Ciao. Danke.